Die Drese. Der Podcast der Ministerin. Ja, hier ist Folge 16 von Die Drese aus dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport, wie gewohnt mit Stefanie Drese.
Und auch wie gewohnt mit Jan Farklas.
Richtig, heute mal mit einem Schwerpunktthema. Wir gehen ein bisschen in die Tiefe.
Ja.
Wir wollen uns beschäftigen mit der Digitalisierung im ärztlichen Praxisalltag. Hier in Mecklenburg-Vorpommern, vieles läuft schon ganz gut, glaube ich. Und kurz aus dem Nähkästchen vielleicht, ich hatte im Dezember meine erste Videosprechstunde. Lag mit Corona auf der Couch, konnte nicht, wollte nicht zum Arzt gehen und dann hat, ich fand das super. Auch mit der elektronischen Krankschreibung, sowas klappt schon, sowas ist schon Standard.
Das war auch sehr vernünftig, sich damit nicht in ein volles Wartezimmer zu setzen. Genau dafür ist es ja gedacht.
Super, dass das so geht. Auch super Verbindung. Ich habe sie gesehen, sie hat mich gesehen. Gestern hast du dir das auch mal angesehen. Gestern heißt 4. März, da warst du in der Praxis von Dr. Fabian Holbe in Neuburg bei Wismar.
Ja.
Hast mal geguckt, wie das vor Ort sozusagen funktioniert. Und deshalb gleich mal die Frage an dich. Welche frischen Eindrücke, Erkenntnisse hast du mitgenommen?
Ja, ich war bei Dr. Holbe in der Praxis, um mir einmal aus erster Hand anzuhören. Nun läuft das E-Rezept ja schon ein paar Wochen, was er so für Erfahrungen damit gesammelt hat. Und ich bin da eigentlich ganz positiv rausgegangen. Natürlich gibt es da noch Kinderkrankheiten, das eine oder andere, was klemmt. Mhm. Aber der Vorteil für die Patientinnen und Patienten, wenn ein solches System eingeführt wird und gut funktioniert, der hat schon ja den Hauptteil ausgemacht.
Genau, das war gestern Thema. Seit Jahresbeginn sind die Praxen ja verpflichtet, diese Rezepte auszustellen, richtig, ne?
Genau, also es gibt ja drei Wege. Entweder es wird auf der Karte von der Krankenkasse gespeichert, das hat er gestern bestätigt, ist der einfachste Weg.
Ja.
Dann gibt es noch die Möglichkeit der App. Da gibt es wohl noch nicht so viele Patientinnen und Patienten, die eine App haben. Und es kann aber auch immer noch ausgedruckt werden über einen QR-Code. Und ich glaube, auch diesen letzten Weg wird man noch eine Zeit lang brauchen, bis das ganze System dann wirklich läuft und reibungslos ist.
Genau, also vieles funktioniert da auch schon sehr gut, aber nicht alles. Also bei verschreibungspflichtigen Medikamenten, sagte er gestern, läuft das schon zuverlässig.
Aber genau, da läuft das gut, aber Hilfsmittel war zum Beispiel ein Hinweis zu sagen, die müssen immer noch auf, ich sag mal, herkömmliche Art und Weise mit einem Rezept ausgestellt werden, sodass da natürlich auch noch nicht das Ende erreicht ist beim E-Rezept. Es muss weitergehen, dass all die Dinge dann auch über diesen Weg verschrieben werden. Und ich fand ganz interessant, dass er nochmal darauf hingewiesen hat, es gibt ja so eine, ich sag mal, Rezeptsammelstelle in Regionen in Mecklenburg-Vorpommern.
Auch vor seiner Praxis, ne?
Auch vor seiner Praxis, genau. Und zwar immer dort, wo wenig Apotheken sind, kann man das dort dann eben erledigen. Und auch dafür muss es eine technische Lösung geben. In Baden-Württemberg gibt es ja jetzt schon ein Projekt, in dem man einmal versucht, das auch digital zu machen. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den er gestern gesagt hat, der dann doch noch dazu verpflichtet, etwas auszudrucken und das dort einzuwerfen, weil man ja nicht seine Krankenkarte da logischerweise in diesen Briefkasten wirft. Also von daher für viele Bereiche schon positiv, wie es läuft, aber noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Also da gibt es noch weitere Dinge und deswegen, das war ein guter, ganz offener Austausch. Es war von der Kassenärztlichen Vereinigung auch ein Vertreter mit dabei bei dem Gespräch.
Axel Rambo.
Genau, der war da auch mit in der Runde und die KV hatte mich auch gebeten, mir das einmal vor Ort in einer Hausarztpraxis anzugucken und dieser Bitte bin ich dann gestern auch gern nachgekommen.
Ja. Und wir hören nochmal Dr. Holbe, also seine Sicht der Dinge, was beim Einlösen nicht so funktioniert. Du hast es auch schon mit erwähnt eben, aber wir hören die trotzdem nochmal.
Okay.
Medikamente, die man so in der Apotheke selber kaufen kann, die nicht über zulasten der gesetzlichen Krankenkassen funktionieren, das funktioniert noch nicht. Auch funktionieren noch keine Hilfsmittel im Sinne von den Spritzen für die Insulinnadel, Blutzuckerteststreifen und ähnliches. Auch das ist erst in einem weiteren Schritt geplant, genauso wie Betäubungsmittel. Auch bei den Betäubungsmitteln gibt es bisher noch keine Möglichkeit, diese Betäubungsmittel über ein elektronisches Rezept auszustellen.
Ja, das ist das, was er Kinderkrankheiten genannt hat, glaube ich, gestern, ne, im O-Ton.
Genau.
Also eher technische Umsetzungsprobleme letztendlich.
Also wie gesagt, dass es noch nicht für alles erfasst ist. Mhm. Und die Technik, also eingeführt wird das Ganze ja von der Gematik auf Bundesebene. Und da hat er auch nochmal relativ klar heute gemacht, natürlich rechnen alle damit, dass so ein System auch mal noch kurzzeitig Störungen oder Ähnliches in der Einführungsphase haben kann, aber es muss die Hotline dann natürlich besetzt und erreichbar sein. Das ist definitiv ein Punkt, den ich mit in die Beratungen auf Bundesebene nehme, wenn dann die Rückfrage kommt, wie läuft es denn vor Ort?
Soll ich mal kurz erzählen, was die Gematik ist, wer das nicht weiß? Oder willst du? Also ist ja eine GmbH, ne?
Erzähl du das gern, ja, genau.
Genau, also die sind halt verantwortlich für die sogenannte Telematik-Infrastruktur, also die zentrale Plattform, die also diese digitalen Anwendungen im deutschen Gesundheitswesen umsetzen sollen und eben auch für den Support zuständig sind, was halt so ein bisschen, ja, so halb gut nur funktioniert.
Naja, also wie gesagt, das, die Frage der Erreichbarkeit der Hotline, wenn so ein System ausfällt, die ist mir schon an mehreren Stellen begegnet und das muss natürlich gerade in so einer Einführungsphase sichergestellt sein.
Ja. Stichwort Einführungsphase geht ja denn demnächst auch los oder ab 2025 die elektronische Patientenakte. Eigentlich gibt es die schon länger, seit 2021, aber 25 dann die sogenannte Opt-out-Regelung soll dann gelten. Heißt also, alle Versicherten erhalten automatisch eine elektronische Patientenakte, es sei denn, sie möchten das nicht.
Genau.
Das bedeutet das, ne? Wo siehst du die ganz großen Vorteile dieser elektronischen Patientenakte?
Ja, also auch da ist es so, dass es natürlich in der Umsetzung dann funktionieren und klappen muss. Aber die Vorteile sehe ich darin, dass so ähnlich wie mit dem Rezept dann auf dieser Karte all die wichtigen Daten vermerkt sind, die auch ein Arzt wissen muss, wenn ein Notfall passiert. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass in der Notfallambulanz erst rausgefunden werden muss, welche Blutgruppe hat jemand, nimmt er Medikamente, wo kriegt man diese ganzen Informationen her? Und ich glaube, wenn das alles auf dieser Karte gespeichert ist, ist das auch einfacher bei Facharztbesuchen oder Ähnlichem, ich sag mal, diese Grunderkrankungen dann immer gleich gespeichert zu haben. Wir alle kennen das, wenn wir beim Arzt sind, dann wird gefragt, welche Kinderkrankheiten hatten Sie, wie ist denn Ihr Status beim Impfen, welche Medikamente nehmen Sie und so weiter und so fort. Ich glaube, wir alle antworten da nach bestem Wissen und Gewissen. Aber am allerbesten wäre natürlich, wenn wir immer unsere Patientendaten mit hätten und genau diesen Punkt verfolgt, diese E-Akte.
Also weg von der Zettelwirtschaft. Ne?
Weg von der Zettelwirtschaft, weg von Doppeluntersuchungen und vermeidbaren Dingen, weil die Informationen da einfach gespeichert sind und zusammenkommen.
Ja. Ich habe zu dem Thema auch mit unserer Fachabteilung hier im Haus gesprochen, und zwar mit Martin Soltauf vom Referat 440, also aus der Gesundheitsabteilung. Der ist unter anderem ja auch ausgebildeter Notfallsanitäter und der hat Folgendes dazu gesagt.
Das Ziel ist, dass wir auf der elektronischen Gesundheitskarte auch den Notfalldatensatz vorhalten. Das sind also neben den abrechnungsrelevanten Dingen auch alle Allergien, alle Medikamente und relevante Vorerkrankungen. Und nicht nur Ärzte, sondern auch Pflegefachkräfte, Notfallsanitäterinnen, Physiotherapeuten, Hebammen können dann auf diese Daten zugreifen und das für ihre Behandlung auf den ersten Blick erfassen, was da relevant ist. Und je kritischer die Situation, desto wertvoller sind natürlich diese Informationen gebündelt auf der Karte.
Ja.
Sehr schön kompakt nochmal die Vorteile. Ja. Und auch da werden wir uns sicherlich in der Einführungsphase einstellen müssen, dass das nicht gleich alles reibungslos klappt. Aber diese Dinge hinter E-Rezept und hinter E-Patientenakte sind eben die Vereinfachung der Abläufe für Patientinnen und Patienten.
Ja. Es gibt also noch ein paar kleine Baustellen, rechtliche Hürden. Und Dr. Holbe hat dann auch noch mal gestern formuliert, wie die Landesregierung da eigentlich helfen könnte.
Die Landesregierung könnte sich dafür einsetzen, dass die Praktiker mit ins Boot geholt werden in der Umsetzung. Das haben wir ja schon bei vielen anderen Schwierigkeiten erlebt, dass wir von Bundesseite oder von den entsprechenden Gremien nicht als Ansprechpartner wahrgenommen sind. Und das ist ja auch das, was wir jetzt letztendlich beim elektronischen Rezept merken, dass das theoretisch alles wunderbar gut funktionieren kann. Aber sobald ich mich von dem Normalfall wegbewege, kommen die Schwierigkeiten auf. Und da werden wir einfach Mitsprachemöglichkeiten bekommen müssen, um das Ganze lauffähig zu bekommen.
Ja, was heißt das für dich konkret? Also welche Arbeitsaufträge nimmst du jetzt als Landesministerin für Gesundheit mit?
Ja, also wir haben ja gestern über zwei, drei ganz konkrete Dinge gesprochen, wie beispielsweise diese Sammelstellen für Rezepte, dafür eine technische Lösung zu bekommen, würde ich mitnehmen in die Runde mit dem Bund, wo die Gesundheitsminister dann eben auch eine Rückmeldung geben und damit dann auch die Stimme der Praktiker da transportieren. Ein weiterer Punkt, der mir beispielsweise noch vor Augen ist aus der Umsetzung, ist jetzt die Frage ambulante Pflegedienste und Pflegeheime. Wie machen wir denen den Ablauf möglichst leicht? Ich gebe ihm recht. Es muss immer neben dem Normalfall, der gesetzlich geregelt ist, nach einer gewissen Zeit der Umsetzung in der Praxis auch geguckt werden, ist jetzt auch jeder Ausnahmefall geregelt, und da nehme ich das sehr ernst, dass er sagt, also für den Ablauf kann es nicht nur bei rezeptpflichtigen Medikamenten jetzt einfacher werden, sondern es muss ein Gesamtkonzept dahin. Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass wir so eine direkte Rücksprache hatten, und ich werde das auch weiter gern machen, immer vor Ort zu hören, wo gerade der Schuh klemmt. Hm.
Ich habe mich noch gestern
gefragt. Wo gerade der Schuh drückt.
Ja, aber manchmal klemmt er ja auch.
Ja, gut. Ja.
Privatversicherte.
Ja.
Die haben ja oftmals auch keine Chipkarte, welche Lösung ist dann da in Sicht?
Also da weiß ich, gibt es Gespräche auf Bundesebene, die gesetzliche, also die GKV, die ist ja jetzt schon komplett dabei, gesetzlich Versicherte, aber die Privatversicherten noch gar nicht. Ja. Also auch da ist klar die Forderung, dass auch die Privat-PKV da auch mit Macht und Vereinbarung abschließt.
Hm. Noch ein Punkt zum Thema, also Digitalisierung gehört ja letztendlich auch, die künstliche Intelligenz wird immer mehr eine Rolle spielen, spielt ja auch schon teilweise eine Rolle. Mhm. Das reißen wir mal kurz an.
Ja.
Die Mehrheit, ich habe auch mal so eine Bitkom-Umfrage mir angeguckt, die Mehrheit der Menschen sieht eine große Chance für KI in der Medizin. Also 70% sagen, Ärztinnen und Ärzte sollten, wann immer das geht, Unterstützung von KI erhalten. Mhm. Also nicht nur die Auswertung von CT oder Röntgenbildern, um beispielsweise Tumore im Frühstadium zu identifizieren. Es geht auch um so Chatbots, Chat-GPT, die auch auf medizinische Fragen antwortet und die Ärztinnen und Ärzte im Alltag unterstützt. Und da fand ich ganz interessant, hat Dr. Holbe auch natürlich eine Meinung, die relativ spannend ist.
Es ist grundsätzlich ja letztendlich auch ein bisschen eine ethische Überlegung, die man dabei anstellen muss. Was ist jetzt besser für einen Krankenhausarzt, der jetzt gerade mit seinem Studium fertig ist und in der Nacht ein Röntgenbild einer Lunge beurteilen muss, also quasi ein Standardbild? Sollte der das jetzt allein machen oder darf er sich von einer KI helfen lassen, wo vielleicht 50.000 Befunde schon hinterlegt worden sind? Wer macht da jetzt den besseren Befund draus?
Ja, wer macht den besseren Befund daraus, Steffi?
Naja, ich denke, der Arzt mit Unterstützung der technischen Möglichkeiten, die es dort gibt. Ich will aber ausdrücklich sagen, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass nur KI den Befund macht. Also ich möchte schon noch, dass eine Ärztin, ein Arzt da drauf guckt. Und auch wenn die Frage jetzt, also medizinische Dinge, die man bei ChatGPT fragen kann, dann glaube ich, kann das immer nur eine Unterstützung sein, das Patienten-Arzt-Gespräch selbst und das Vertrauen, das damit einhergeht und auch nochmal das Nachfragen und Dinge vielleicht auch erkennen, die nicht ausgesprochen wurden, das können wir nicht ersetzen, aber es spielt natürlich immer mehr eine Rolle, auch in der Forschung, in der medizinischen Forschung, ja, sich durch künstliche Intelligenz auch unterstützen zu lassen, das wird immer mehr eine Rolle spielen, wird aber nie ganz dieses persönlich und direkte ersetzen können.
Also du würdest nicht dich mit RoboDoc über den Befund unterhalten, ausschließlich?
Nee, bitte nicht. Also wir kennen das ja selber, ne? Wenn man irgendwie was hat und am Wochenende dann mal anfängt, bei Google irgendwelche Symptome einzugeben. Ich weiß nicht, wie allen anderen das geht, aber bei mir kommen dann die allerschlimmsten Krankheiten, die sein könnten, raus. Also ich möchte schon gern noch mit einem Menschen gegenüber besprechen, was es denn wirklich ist.
Ja, das stimmt. Dr. Google kann auch verunsichern.
Ja, total. Ne?
Nach
total.
Dem Motto, warten Sie bitte erstmal den Obduktionsbericht ab.
Nicht, dass ich ein Hypochonder wäre, nee. Aber...
Nein, nein.
Es verunsichert mehr, und deswegen glaube ich, dass das hohe Gut des persönlichen und direkten Kontakts zwischen Patient und Arzt wird nicht ersetzbar sein, aber durch alle technischen Möglichkeiten auf jeden Fall unterstützbar und zu erleichtern, das ist etwas, was wir ja auch fördern.
Ja. Steffi, ich glaube, wir können festhalten, trotz aller Probleme, auch wenn andere Länder da schon weiter sind, die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens ist eine Chance, eine große. Und wenn das denn, also sind ja eine Menge Gesetze im Fluss, wird eine Menge ausgerollt. Digitale Pläne müssen jetzt halt auch irgendwie ins Ziel gebracht werden.
Ja, also das ist ein Thema, das nicht erst mit Corona begonnen hat. Welche technischen Unterstützung können wir dort nutzen? Aber das brauchen wir auch weiter. Das hat uns auch so eine Krisensituation gezeigt, dass wir da noch einiges aufzuholen haben und in genau die Richtung gehen die Gesetze auch.
Und wenn dann das Internet auch flächendeckend funktioniert, ist ja auch ein Punkt, ne? Das, daran hakt es ja
leider auch. Für Telemedizin auf jeden Fall ist das definitiv ein Punkt.
Ja, richtig. Genau. Ja, und hat der Doktor doch gestern auch noch gesagt, du musst halt auch alle Leute mitnehmen. Den einen geht es zu schnell, die haben eben kein Smartphone und auch kein Internet. Und die anderen sagen, ich bin technikaffin, das dauert mir allzu lange.
Ja, deswegen wird man also immer so, wie es mit dem E-Rezept jetzt ist, so eine Lösung haben müssen. Also es gibt noch das Ausgedruckte, es gibt noch Papier in der Hand für diejenigen, die jetzt kein Smartphone haben. Es gibt die Lösung in der Mitte und es gibt diejenigen, die dann eben mit einer App schon unterwegs sind.
Das ist also eigentlich aus deiner Sicht dann der Mittelweg, den wir jetzt gehen zusammen.
Genau, und das wird man noch in Zeit parallel machen müssen.
Gut, das war doch eigentlich ganz spannend und bleibt es auch?
Ja, definitiv. Das bleibt ein großes, interessantes Thema, auch bei uns im Ministerium.
Ja, wir haben noch mehr interessante Themen. Ganz kurz reißen wir einmal an, was in deinem übervollen Kalender, wie immer, noch unmittelbar bevorsteht, was wir noch wenigstens einmal erwähnen möchten. Da fällt mir sofort auf, ohne hinzugucken, dass unsere Veranstaltung Landesregierung vor Ort in Malchow ja auch schon am 19.03. startet.
Genau, da sind wir in der Werleburg. Um 18 Uhr lade ich Sie ein, wenn Sie Interesse haben, mit mir, mit dem Sozial-, Gesundheits- und Sportministerium direkt in Austausch zu kommen über die Dinge, die Sie vor Ort umtreiben, die Herausforderungen, die Sie in der Zukunft sehen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie um 18 Uhr dabei sind und wir uns direkt über die Dinge, die Sie betreffen, dort auch austauschen können. Ja. Landesregierung vor Ort machen wir zweimal im Jahr. Einmal im Jahr sind die Minister einzeln unterwegs und einmal sind wir als komplette Landesregierung unterwegs. Und am 19.03. bin ich eben in Malchow.
Inhaltliche Schwerpunkte Gesundheitswesen und Pflege, das ist so, sind so die...
Genau, sind aus meiner Sicht so die Schlagworte, über die wir uns austauschen sollten. Aber natürlich, wenn Sie andere Themen haben, die in meinem Ressortbereich fallen, dann kommen Sie trotzdem gern vorbei.
Ja, und einen Tag später ist dann auch schon die Integrationsministerkonferenz, die dieses Jahr von uns ausgerichtet wird.
Genau, Mecklenburg-Vorpommern hat den Vorsitz der Integrationsministerkonferenz und am 20. und 21. März treffen wir uns. Unter dem Motto gemeinsam wachsen haben wir Dinge zu besprechen, die nach der Frage Migration, Aufenthaltsrecht anstehen. Wie kann gute Integration gelingen? Und da freue ich mich, alle Kollegen aus den anderen Bundesländern bei uns in MV begrüßen zu dürfen.
Wir begrüßen jetzt das neue, ich wollte gerade sagen Gewinnspiel, das gibt ja gar nichts zu gewinnen, das ist ja eigentlich nur ein Quiz.
Na ne? Ehre, ne?
Ja,
Ruhm
ja,
und Ehre.
Das ist schon auch nicht wenig.
Wahr oder falsch?
Ja, das neue Quiz und du weißt, ne? Du
ja, ich habe es aus der letzten Folge in Erinnerung, das war unheimlich schwer, ja.
Ja. Bleibt es auch?
Toll.
Ne, ich stelle jetzt entsprechende Wahr- oder Falsch-Fragen.
Okay, stimmt's, leg los, Jan.
Oder ist das nur erfunden? Und da geht es auch schon los mit einer Frage aus dem Bereich Medizin, Biologie, Anatomie.
Oje.
Beim Niesen schließen wir immer reflexartig die Augen. Also beziehungsweise der Mensch kann nicht mit offenen Augen niesen. Stimmt das oder habe ich mir das ausgedacht?
Ich glaube, das stimmt. Das würde nämlich total Sinn machen. Also irgendwo habe ich mal gelesen, mit wie viel km/h beim Niesen aus der Nase Bakterien alles rausgeschossen wird.
Ja.
Und da, um nicht gleich eine Bindehautentzündung danach zu kriegen, würde es einleuchten, wenn wir einen Reflex haben, dass die Augen dabei immer zu sind. Ja, ich würde sagen.
Hast du geguckt?
War. Hier? Nein.
Ja, natürlich. Stimmt das?
Na, ne? Endlich mal, ja.
Aber pass auf, gleich krieg ich dich mit der nächsten Frage.
Okay.
Wer in Deutschland nackt aus dem Auto steigt, riskiert ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro.
Ja, das denke ich schon. Das ist eine Ordnungswidrigkeit, die genauso bewertet werden kann. Also ich darf mich am FKK zeigen, aber ob ich aus dem Auto so aussteigen darf, glaube ich nicht.
Ja, stimmt. Du darfst nackt fahren.
Ja. Aber nicht aussteigen, nicht aussteigen aus dem Auto.
Also das ist, kann unter anderem dazu führen, dass sich irgendjemand belästigt fühlt und dann wird es vielleicht teuer.
Okay. Ne? Also nackt Fahrrad fahren geht dann schon nicht.
Nee, ich glaube, das ist auch nicht gewollt. Mhm. Nächste Frage. Bei den Olympischen Spielen wurden von 1912 bis 1948 auch Kunstwettbewerbe ausgetragen als Disziplinen.
Kunstwettbewerbe
bei Olympischen Spielen.
Also sowas
Spielen.
Wie malen und singen oder?
Ja, sowas.
Mhm. Nein, das ist falsch. Es gab wirklich Kunstwettbewerbe bei Olympia?
Es wurden in den Bereichen Architektur, Literatur, Musik, Malerei und Bildhauerei Medaillen verliehen. Also die mussten immer einen Bezug zum Sport haben, diese Werke. Aber ja, das war mal olympisch.
Okay.
Ja.
Die Goldmedaille in Architektur gewinnt.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja. Genau.
Also die Idee, finde ich, die dahinter steckt, ist jetzt gar nicht von der Hand zu weisen. Ne? Wer entwirft das schönste Stadion oder ähnliches? Okay, habe ich nicht gewusst.
So
wieder was dazugelernt.
Lange her. Achtung, nächste. Sie zählt zu den auflagenstärksten und meistgelesenen Zeitschriften in Deutschland. Einige nennen sie auch die Rentner Bravo. Es geht um die Apothekenumschau. Ab 2025 ist sie nur noch digital erhältlich. Stimmt das oder stimmt das nicht?
Naja, weil wir gerade dabei waren, dass wir noch lange Zeit ausgedruckte Rezepte brauchen, hoffe ich, dass es nicht so ist, sondern dass es die ausgedruckte Form in der Apotheke noch gibt. Also ich würde sagen, nein, stimmt nicht.
Ha! Ja, stimmt nicht, wäre auch ein Drama, ne? Es wäre ein Riesendrama.
Ja.
Für viele, etwas ältere Leute. Nächste Frage, die Stadt Malchow.
Ja.
Luftkurort und auch Austragungsort. Ne? Wir sprachen schon drüber, unsere Veranstaltung Landesregierung vor Ort am 19.03. Malchow liegt am berühmten Malchower See.
Ja.
Was viele nicht wissen, das ist zugleich der tiefste See in MV mit knapp 50 Metern. Ich habe mal recherchiert. Stimmt das? Oder erzähle ich Quatsch?
Hm? Oh Gott, ich war da schon. Ich bin
Schwimmen
schon
auch?
Im See geschwommen.
Wie tief
bin
warst
schon
du?
Boot gefahren, aber ob das jetzt der tiefste ist? Ich glaube nicht.
Du glaubst also nicht?
Nein, ich glaube nicht. Es ist wunderschön in Malchow.
Aber es ist nicht der tiefste. Der Schalsee ist der tiefste.
Ah, sehr gut, der Schalsee.
Mit 72 Metern tatsächlich.
Und wie tief ist der Malchowsee?
Weiß ich nicht.
Okay.
10 oder so. Nee, 7. Ich weiß nicht viel.
Liebe Malchower, wir müssen noch wissen, wie tief euer See ist.
Genau. Ja.
Oh, aber so schlecht habe ich diesmal gar nicht abgeschnitten.
Ja, ich bin auch enttäuscht.
Ja.
Von meinen Fragen.
Ja.
Ja, nächstes Mal muss ich mir was anderes überlegen, das geht so einfach nicht weiter. Ja, also es bleibt dabei, Folge 16 ist im Kasten, damit auch wieder mal die Möglichkeit für alle, die das hören, sich aktiv zu beteiligen.
Ja, auch gern Rückmeldungen zu unserem Wahr oder Falsch zu geben.
Genau.
Wie hätten Sie abgeschnitten? Genau, ja, welche Sachen soll Jan Farklas mich das nächste Mal fragen?
Ja, genau. Und das Ganze an podcast@sm.mv-regierung.de.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns
Danke.
Auf die nächste Folge mit
Bis
Ihnen.
Dann.
Tschüss.
Tschüss.
Die Drese. Der Podcast der Ministerin.